Diversität, Demografie, gute Arbeit. Die Unternehmen sind in ständigem Wandel. In diesem Podcast Diversität auf dem Weg wollen wir Ihnen gute Beispiele aus der betrieblichen Praxis präsentieren. So können Sie nach jeder Episode direkt durchstarten und Ihr Unternehmen ein Stück besser machen. Wir, das ist das Demografienetzwerk der deutschen Wirtschaft DDN. Unterstützt werden wir dabei von der Deutschen Bahn, einem Unternehmen, in dem Menschen aus über 100 Nationalitäten und bis zu 4 Generationen zusammenarbeiten. Mein Name ist Margret Heckel und ich freue mich ganz besonders auf unsere heutige Gesprächspartnerin. Wir haben Alexandra Schulz zu Gast. Sie hat bis vor kurzem den Bereich Gesundheit und Soziales der Deutschen Bahn geleitet. Sie ist Verwaltungsrätin der Bahn BKK und sie beschäftigt sich intensiv mit der Frage, was einen gesunden Arbeitsplatz ausmacht. Liebe Frau Schulz, herzlich willkommen hier im Podcast Diversität auf dem Weg. Wir wollen uns darüber unterhalten, was gute Arbeit im Digitalzeitalter ausmacht. Sie sagen, dass psychische Belastungen der, ich darf zitieren, neue Rücken sind. Wie meinen Sie das?
Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, zu diesem wichtigen Thema sprechen zu können. Es liegt mir wirklich sehr am Herzen. Die Frage, die Sie mir stellen, die muss man von zwei Seiten betrachten. Zum einen sind psychische Erkrankungen je nach Gesundheitsstatistik der Krankenkassen aktuell mit ca. 20% in Deutschland die häufigste oder zweithäufigste Ursache zur Krankschreibung. Und dieser Trend, der zeichnet sich jetzt inzwischen schon mehr als 20 Jahre ab. Und das heißt, dass die Krankschreibung sich in den letzten 20 Jahren erst verdreifacht, dann verfünffacht und ja, die Tendenz ist steigend. Das hört nicht auf. Und ja, das liegt daran, auch daran, dass wir inzwischen offener mit psychischen Erkrankungen umgehen und das Gesundheitswesen auch viel sensibler darauf reagiert. Aber unabhängig davon ist die Anzahl der psychischen Erkrankungen einfach gestiegen. Und jetzt ist das mit den Erkrankungen so, dass man oft nicht die eine Ursache identifizieren kann. Da spielen biologische, soziale und psychologische Faktoren eine Rolle. Aber was man festhalten kann, ist, dass wir bis zur Mitte des letzten Jahrhunderts eine soziale Umwelt hatten, eine Arbeitswelt, die besonders geprägt war vom Einfluss durch Giftstoffe und körperliche Belastungen. Und auch heute sind Muskel-Skeletterkrankungen in Branchen, in denen überwiegend körperlich gearbeitet, schwer gearbeitet werden muss, eben immer noch die häufigste Krankheitsursache und das häufigste Krankheitsbild. Und wenn sich jetzt Anforderungen eben ändern in unserer sozialen Umwelt, zum Beispiel im Rahmen einer modernen digitalen sozialen Umwelt, dann entstehen eben auch neue Krankheitsbilder und das sind die der psychischen Erkrankungen. Und deswegen ja, kann man eben sagen, der neue Rücken, der hier entsteht.
Lassen Sie uns kurz dabei bleiben, dieser Übergang von der Industrie zur Digitalgesellschaft oder Dienstleistungs- und dann der Digitalgesellschaft. Das ist ganz klar bei vielen Berufen und Berufsbildern offensichtlich. Und wie ist denn dann mit Menschen, die noch im Kernbereich der Industrie arbeiten? Haben die dann beides, Rücken und Psyche?
Mhm. Ja, also Angestellte in Branchen wie Handwerk, Baubetriebe, Landwirtschaft, aber auch in der Pflege, Gastronomie und auch Bürotätigkeiten, die sind besonders gefährdet für Muskel-Skeletterkrankungen und die Ursachen liegen dort bei Fehlbelastungen, schweres Heben, schweres Tragen, einseitige Belastung, Dauersitzen, Dauerstehen oder viel zu wenig Bewegung. Und wenn dann noch eine Kombination vorliegt mit psychischen Fehlbelastungen, beispielsweise Arbeitsverdichtung, Zeitdruck, eingeschränkte Handlungsspielräume oder zu wenig soziale Unterstützung in meiner Arbeitsumgebung, dann erhöht sich das Erkrankungsrisiko für die Muskel-Skeletterkrankung. Also die Primärdiagnose sozusagen oder die Primärerkrankung, das Risiko würde jetzt steigen und man hat dann mit beiden zu kämpfen. Das ist tatsächlich so, ja.
Und wie arbeiten die Unternehmen daran? Arbeiten die da präventiv? Weil Fehltage haben doch eine enorme finanzielle Auswirkung. Das ist doch definitiv kein weiches Thema mehr, oder?
Nee, das ist definitiv kein weiches Thema. Aber da muss man jetzt zunächst einmal rauszoomen aus der Wirtschaft. Denn generell herrscht in Deutschland eine sehr stark kurativ geprägte Haltung. Das heißt also, unser Gesundheitssystem ist darauf ausgelegt, primär Krankheiten zu heilen und weniger sie zu vermeiden. Und die OECD-Studien, die zeigen das immer wieder. Es gibt im Vergleich zu anderen Ländern in Deutschland obwohl wir ein sehr gutes Gesundheitssystem haben, immer noch eine sehr hohe Zahl vermeidbarer Todesfälle, die man vermeiden kann, wenn man eine stärkere Prävention betreiben würde. Und beispielsweise kann ein gut vernetztes, ambulantes und digitales Erstversorgungssystem, also vor einem Krankenhausbesuch, dann einen solchen Präventionsansatz auch unterstützen. Und diese Haltung, diese kurative Haltung, erst tätig zu werden, wenn es etwas zu heilen gibt, das zeigt sich auch in den Unternehmen. Denn die werden oft erst tätig, wenn der Schmerz schon zu groß ist oder im Skillset der Gesundheitsmanagements, die es denn da gibt, wenn es denn welche gibt, dann sieht man, die werden häufig von Betriebsärzten betrieben. Und die Disziplinen der Arbeits- und Organisationspsychologen, die präventiv arbeiten, die wissen, wie man gesunde Arbeitsbedingungen und Arbeitssysteme herstellt, die haben einen schwachen Einfluss oder sind überhaupt gar nicht beteiligt. Und da fehlt einfach eine Perspektive. Ja, also das macht sich dort eben auch erkenntlich, dass das viel zu spät ansetzt, dieses System. Jetzt muss man aber sagen, dass die Unternehmen ja nicht völlig untätig geblieben sind in den letzten Jahren. Sie sehen ja die Entwicklung auch und spüren das auch in ihrer Mitarbeiterschaft. Aber was da zu beobachten ist, ist, dass der Arbeitgeber häufig mit Angeboten, die so eher so auf der Wellness-Ebene rangieren, antwortet. So Yoga, Achtsamkeitsseminare, Ernährungskurse. Das ist schön und gut. Das inspiriert aber eher und hat so einen Schulungscharakter. Das wird aber als Tropfen auf dem heißen Stein auf keinen Fall Krankenstände senken und auch nicht präventiv wirken. Die Unternehmen machen sich da ziemlich einfach. Die geben die Verantwortung auf die Ebene der Mitarbeitenden ab. Und da weiß man, Gesundheit ist niemals nur eine individuelle Entscheidung. Das ist immer ein Symptom und ein Ausdruck dafür, in welcher Gesellschaft ich lebe oder in welchen Strukturen ich mich befinde. Ja.
Dann lassen Sie uns darüber mal ein bisschen reden, über die Strukturen. Mhm. Sie sind ja Psychologin und wissen daher eben auch, dass Mitarbeitende sehr genau auf diese Balance achten zwischen Arbeitseinsatz und auch der Belohnung dafür. Und da würde ich gerne noch ein bisschen mehr mit Ihnen drüber sprechen. Was passiert, wenn diese Balance nicht stimmt, wenn der Mitarbeitende oder die Mitarbeitende den Eindruck haben, dass sie für ihren Arbeitseinsatz eben nicht wertgeschätzt werden oder dass die Belohnung dafür nicht stimmt? Was passiert dann?
Ja, also wir wissen aus der Forschung ganz klar, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Arbeitsstress und der psychischen Gesundheit. Und wenn Unternehmen jetzt gezielte Präventionsmaßnahmen etablieren wollen, dann müssen sie ja genau wissen, was eigentlich krank macht. Und es gibt dafür Vorhersagemodelle, die sind auch nicht alle arbeitspsychologisch, die kommen aus der Medizinsoziologie. Und die können sehr gut vorhersagen, wie die Gesundheit von Mitarbeitenden aussieht. Und ein Modell, ich bin großer Fan davon, ist das sogenannte Effort-Reward-Imbalance-Modell, das ERI-Modell, kürzt man so ab.
Oh, das waren so viele englische Worte jetzt.
Ja. Kommt gleich die Erklärung. Das Modell, da gibt es eine Annahme, die dem zugrunde liegt, nämlich, dass Arbeit ein Tauschgeschäft ist. Und wenn Mitarbeitende das Verhältnis zwischen Leistung und Belohnung als ausgewogen empfinden, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich krank melden, wenn sie sich morgens nicht gut fühlen, also die Bettkantenentscheidung sozusagen, dann ist die sehr gering. Und andersrum steigt die Wahrscheinlichkeit, dass man sich krank meldet, wenn man das Verhältnis eben als nicht ausgewogen empfindet. Und wenn man in einem solchen Zustand sich befindet, dann löst es bei den Betroffenen das Gefühl ungerechter Behandlung aus. Und diesen Zustand, den kann ich unterschiedlich gut für mich lösen. Wenn das Missverhältnis dauerhaft anhält, dann führt das ist nachweislich, so auch in der Forschung belegt, zu körperlichen Stressreaktionen. Und es gibt Zusammenhänge zum Absenken von Immunparametern. Das heißt, diese Menschen werden anfälliger für Krankheiten. Und was man bei diesem Tauschgeschäft zwischen Leistung, was gebe ich hinein und welche Belohnung bekomme ich dafür, bedenken muss, ist, dass diese Faktoren für die Menschen ganz unterschiedlich sein können. Das kann finanzielle Entlohnung sein, das kann aber auch Aufstiegschancen können das sein, Zukunftsperspektiven, Arbeitsplatzsicherheit oder eben Wertschätzung. Sie haben auch gerade von Wertschätzung gesprochen. Und auch, was ich als Leistung empfinde, kann unterschiedlich sein. Und das muss man untersuchen in der Praxis. Und ich empfehle das Modell den Unternehmen, gerade wenn Sie Mitarbeiterbefragungen durchführen, das ruhig mit Vorhersagemodellen zu verknüpfen, die gut belegt sind und die wirklich identifizieren können, wo man denn ansetzen kann mit seinen Maßnahmen, damit man da nicht umsonst Geld ausgibt für Dinge, die eh keinen Effekt erzeugen.
Also das hört sich erstens wahnsinnig spannend an, aber auch echt ziemlich krass eigentlich, Frau Schulz. Arbeitende entscheiden jeden Morgen bewusst oder unbewusst, ob sie zur Arbeit gehen oder nicht an der Bettkante. Wo bleibt denn da das sprichwörtliche deutsche Pflichtbewusstsein?
Ja, das Pflichtbewusstsein ist in dem Zusammenhang ein echtes Problem. Denn wenn man dieses ERI-Modell in der Praxis untersucht, dann trifft man da auf zwei Menschengruppen. Das sind zum einen die Menschen, denen es an Jobalternativen mangelt auf dem Arbeitsmarkt und die dann dazu verpflichtet sind, in diesen unglücklichen Anstellungen, in den schädlichen Arbeitsbedingungen, die sie ja auch wahrnehmen, zu verbleiben. Sie können nicht entfliehen und darunter werden sie dann krank. Und dann gibt es die zweite Gruppe der Menschen, das sind die High-Performer, die, die ich in meinem Team unbedingt halten möchte. Die nehmen zugunsten von Karrierebestrebungen lange Zeit unvorteilhafte Arbeitsbedingungen in Kauf. Und wenn dann der erwartete Sprung oder das Zukunftsbild durch den Arbeitgeber nicht zur Verfügung gestellt wird, dann werden die Menschen krank. Dann tun die sich das freiwillig nicht mehr an, diese Missverhältnisse. Und dann, nach einer Zeit des Krankseins, werden sie dann wahrscheinlich auch kündigen, weil die haben mehr Alternativen. Also die Menschen, die sich besonders verpflichtet fühlen, die leiden insbesondere, wenn man sich das Modell mal in der Praxis anschaut. Ja.
Außerordentlich interessant. Das heißt, dass es tatsächlich eben wirklich körperliche Reaktionen auf so eine, ja, ich streng mich an, aber ich werde nicht richtig belohnt, ich werde nicht richtig gesehen, ich werde nicht richtig gefordert im Unternehmen. Das kann dann echt krank machen, diese schlechte, oder ja, manchmal ist ja auch keine bewusst schlechte Behandlung, sondern einfach ein Unternehmen, das dann da keinen Wert drauf legt oder nicht drauf guckt dann.
Das ist tatsächlich so. Also es gibt eben die zwei Seiten. Zum einen dieses subjektive Gefühl, was ich dort empfinde, und dann entscheide ich noch selber auf der Bettkante, gehe ich oder gehe ich nicht, ja, je nach Ausgewogenheit, die ich da wahrnehme. Aber ja, es gibt noch die zweite Seite, nämlich tatsächlich das Absenken der Immunparameter und den Zusammenhang mit den Krankheitsanfälligkeiten, die ich darunter entwickle, weil ich ja einem gewissen Stress ausgesetzt bin. Das ist so, ja.
Jetzt haben Sie es ja schon erwähnt, Frau Schulz, dass die aktuellen Krankenstandsanalysen, ich nehme jetzt einmal die von DRK Gesundheit, aber es gibt auch viele andere, die alle gleich sind, die melden für 2021 einen neuen Höchststand eben an psychischen Erkrankungen, inzwischen ein Fünftel aller Fehltage. Auch im Lichte dessen, was wir gerade besprochen haben mit dieser Bettkantenentscheidung, was raten Sie Unternehmen und Führungsverantwortlichen denn, die hier tätig werden wollen?
Also die Frage ist nicht so einfach zu beantworten, denn man muss sich immer genau die tatsächliche Situation des Unternehmens anschauen, für die man jetzt dort Empfehlungen an die Hand geben möchte. Aber ich würde immer raten, wenn man es jetzt mal vereinfacht darstellen möchte, setzen Sie einen Fokus, schauen Sie sich an, haben Sie ein akutes Problem vorliegen? Wenn ja, leiten Sie sofort Maßnahmen ein. Wenn Sie noch kein akutes Problem in der Mannschaft haben, dann wählen Sie einen systematischen und strategischen Ansatz, wie Sie psychischen Erkrankungen auf Ebene der Arbeitsbedingungen begegnen wollen in der Zukunft. Und damit meine ich jetzt eben nicht die nächsten Yogakurse. Und als dritten Punkt holen Sie sich Hilfe von Experten, die ganz genau wissen, was man in beiden Fällen tut. Bei Bedarf können Sie mich und meine Kollegen jederzeit kontaktieren. Das können nicht die HR-Experten immer unbedingt beantworten. Sie wollen ja nicht unnötig Geld verschwenden für Maßnahmen, die eh keinen Effekt auslösen oder Ihre Mitarbeitenden bei ihren Mitarbeitern sogar auf Nichtakzeptanz stoßen, obwohl sie denken, sie tun ihnen was Gutes.
Frau Schulz, jetzt sagt die DRK-Analyse ja auch einen deutlichen Unterschied in den Krankmeldungen bei psychischer Belastung bei Frauen und Männern. Bei Frauen wurden 171,3 Fehltage im Jahr je 100 Beschäftigte registriert, bei Männern 100,8. Sind denn Männer härter im Nehmen oder trauen sie sich einfach nicht, psychische Belastungen dort zuzugeben?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Bei solchen Analysen ist es immer wichtig, sich die Datenbasis anzuschauen. Und das heißt also, Worauf basieren denn solche Interpretationen, die man daraus möglicherweise ableiten könnte? Die DRK hat ein Mitgliedervolumen von ca. 2,4 Millionen Angestellten und die Angestellten, die dort versichert sind, stammen überwiegend aus den Branchen Pflege, Handel, Bürotätigkeiten und in diesen Branchen sind mehr Frauen angestellt. Und dadurch kommt es in diesen Daten zu einer höheren Fallzahl automatisch. Aber es gab in den letzten Jahren auch bei der DRK Sonderanalysen zu diesem Geschlechtseffekt und im Zusammenhang mit psychischen Erkrankungen. Und ja, da gibt es leichte Effekte in der Auftretenswahrscheinlichkeit von psychischen Erkrankungen bei Frauen, aber auch Unterschiede im Umgang mit Krankmeldungen und den Handhabungen im Arbeitsumfeld. Und das bedeutet also konkret, dass es wahrscheinlicher ist, wenn ich einen Verdacht einer solchen Diagnose habe oder eine solche im Raum steht, dass ich da mich als Frau eher traue, auch drüber zu sprechen und das bei Männern noch nicht so gang und gäbe ist, ja.
Also schon noch ein Thema, wie offen man überhaupt ist, darüber zu sprechen dann letztendlich.
Richtig.
Da sind wir jetzt schon auch bei Corona. Wir müssen es ansprechen, vor allem in Bezug auf psychische Belastungen. Jetzt haben, denn Sie haben ja mit Corona eben nochmal richtig weiter zugenommen. Frau Schulz, Sie sagen sogar, Corona sei ein, ich darf zitieren, hochgefährlicher Brandsatz, weil die Wirkung zeitverzögert stattfinden wird. Wie meinen Sie das?
Ja, ich habe zu Beginn gesagt, die erste Frage, die muss man von zwei Seiten betrachten. Jetzt komme ich zu der zweiten Seite, die ich anfangs gar nicht erwähnt habe. Wir wissen, dass Corona zu einer Zunahme von psychischen Erkrankungen führt. Die meisten der Untersuchungen haben zu Beginn dieser Corona-Krise stattgefunden im Jahr 2020. Und was man dort feststellen konnte, ist eine Zunahme von vor allem Ängsten und Depressionen, besonders bei den jüngeren Menschen. Und ja, man muss dazu sagen, nicht jeden hat der erste Lockdown gestresst. Manche haben das auch als Alltagsentspannung für sich nutzen können. Jetzt ist es aber so, wir sind ja schon 2 Jahre weiter und unsere Psyche ist auf einen dauerhaften Bedrohungszustand, also eine ängstigende Erfahrung, die außerhalb unserer normalen Erfahrungswelt liegt, nicht ausgelegt. Und je nach Situation kann so ein Zustand eben auch traumatisch wirken. Und dann kommt es bei vielen Menschen zur Erschöpfung. Das kennen wir wahrscheinlich alle von uns selber auch. Man wird müde vom Thema. Wir leiden zusätzlich unter sozialer Isolation immer noch. Das ist ja ein wesentlicher Schutzfaktor bei psychischen Erkrankungen. Und hinzu kommen eben pandemiebedingte Arbeitsdichten oder auch der Fakt, dass Covid-Erkrankte bei einigen tatsächlich ein großer Teil noch unter psychologischen und neurologischen Beeinträchtigungen im Nachgang leben muss. Und das heißt also, die Einflüsse auf unsere psychische Gesundheit sind hier mannigfaltig. Und jetzt stößt das Ganze auf eine Versorgungslage, die schon vor der Pandemie nicht besonders gut war. Also die Wartezeiten auf einen Therapieplatz bei psychischen Erkrankungen lag vor der Pandemie bei über 3 Monaten und die wird ja jetzt nicht kürzer, wenn die Therapieanfragen steigen. Das ist das eine. Und hinzu kommt, dass dieses Gefühl des Ausgeliefertseins, dieses anhaltende Bedrohungsgefühl, ich habe kein Sicherheitsgefühl mehr, ich weiß nicht, was im Sommer passiert, kann ich da heiraten, kann ich in den Urlaub fahren, kann ich Geburtstag feiern, um mal jetzt die alltagspraktischen Dinge zu nennen. Ich verliere da das Gefühl der Kontrolle und unser Körper reagiert darauf mit der Aktivierung seines Kampffluchtsystems und er sendet Stresshormone aus in einer Tour, damit wir uns voll und ganz auf das Überleben in einer solchen Krise konzentrieren können. Und bei manchen führt dieser Zustand dazu, dass sie dann ihre Gefühle unterdrücken und die Krise durchziehen. Mhm. Das sind dann so die Roboter. Das ist übrigens ein sehr interessanter Effekt. Das sieht man häufig, wenn Unternehmen in Krisen geraten. Da könnte man meinen, zu Beginn steigen die Krankenstände, ist oft nicht der Fall, weil Mitarbeitende dann zu Kämpfern werden und dann sich eher weniger krank melden, weil sie die Situation bewältigen wollen. Und dann gibt es noch eine andere Art, wie man in solchen Kampf-Flucht-Situationen reagieren kann. Das sind dann die Menschen, die ihre Gefühle gar nicht mehr steuern können und sehr dünnhäutig und aggressiv werden. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, dieser Zustand, der hält jetzt viele Jahre an Und sagen wir, nach 3, 4 Jahren läuft diese Pandemie aus. Ich orientiere mich da am Verlauf der spanischen Grippe. Dann beginnt die Psyche nach und nach diesen Zustand zu verarbeiten und der Körper entspannt sich. Und dann kommt alles das, was ich weggedrückt habe, wieder in mein Bewusstsein und ich setze mich damit auseinander, was ist da eigentlich mit mir passiert. Und dann kann es sein, dass die eigentliche Stressreaktion, die gar nicht aufgetaucht ist, während der Krise, weil ich aufs Überleben konzentriert war, dann im Nachgang auftaucht. Und deswegen gehe ich fest davon aus, dass wir noch viele Jahre mit den psychischen Auswirkungen der Pandemie umgehen werden müssen, weil sie zum Teil erst nachgelagert auftreten. Und das heißt, in Zukunft werden wir noch deutlich mehr psychisch kranke Menschen hier in Deutschland zu behandeln haben.
Hui, wenn ich Ihnen zuhöre, bin ich ja fast versucht zu sagen, was ein Glück, dass Corona noch nicht vorbei ist, Frau Schulz. Wie können sich Unternehmen auf diesen Psychotsunami denn überhaupt vorbereiten, der Ihnen dann nach der Krise bevorsteht?
Ja, also mein erster Appell ist immer, machen Sie sich krisensicher. Da wird definitiv auf uns was zukommen, auf uns alle und in Ihrem Interesse. Als Unternehmensverantwortliche sollten Sie die wirtschaftlichen und sozialen Folgen versuchen, möglichst jetzt zu beginnen einzudämmen. Und ich nenne mal so ein paar Punkte, die man da berücksichtigen sollte. Zuallererst planen Sie jetzt mittelfristig ausreichend Ressourcen für das Thema Gesundheitsprävention ein im Unternehmen und ändern Sie Ihre Haltung weg vom Reagieren und reinen Wellnessprogramm hin zum Agieren, bevor es zu spät ist. Und vor allen Dingen, ganz wichtig, bearbeiten Sie das Thema Gesundheit weder allein aus dem HR-Bereich heraus, noch allein aus dem Bereich des Arbeitsschutzes oder der Arbeitsmedizin. Denn genauso wie Krankheiten multifaktoriell entstehen können, müssen sie auch interdisziplinär bearbeitet werden, dem vorgebeugt werden. Also das heißt, da müssen Produktion, Sozialpartner einbezogen werden. Das ist ein interdisziplinäres Skillset, was man da braucht. Und wenn Sie es noch nicht haben, dann installieren Sie ein sogenanntes ERP-System, also ein Employee Assistance Program. Das sind Beratungs- und Unterstützungssysteme, bei denen Mitarbeitende, wenn sie soziale, familiäre oder psychische Auffälligkeiten haben, Beratung erfahren. Wenn Sie ein solches System haben, dann erweitern Sie möglichst die Erreichbarkeit auf 24 Stunden und digital, denn nicht jede Generation benutzt noch das Telefon und bewerben Sie Ihre Gesundheitsangebote und solche Unterstützungsmöglichkeiten in Ihrem Unternehmen. Denn oft ist es so, dass die Durchdringungsquoten in den Unternehmen viel zu gering sind. Die Führungskräfte kennen gar nicht das ganze Spektrum an Möglichkeiten, die man da hat und die Mitarbeitenden erreicht es nicht. Wichtig ist auch, über mentale Gesundheit zu sprechen, damit sich Mitarbeitende sicher fühlen, aber auch Führungskräfte. Und da ist es immer gut, wenn auch die interne Kommunikation eingebunden wird, wenn kampagnenartig vorgegangen wird, denn Gesundheit und die Angebote im Unternehmen, die müssen vermarktet werden. Auch das ist nicht die originäre Kompetenz eines Gesundheitsmanagers oder einer Gesundheitsmanagerin. Da braucht es Kommunikations- und Marketing-Experten. Und wenn Sie Mitarbeiterbefragungen haben im Unternehmen, dann nutzen Sie doch am besten Vorhersagemodelle, weil dann können Sie gleich ansetzen mit gezielten Maßnahmen. Und wenn Sie es können, dann nutzen Sie Daten. Zum Beispiel die Gefährdungsbeurteilung für psychische Belastungen. Da sind Führungskräfte sowieso zu verpflichtet, das durchzuführen. Kann man auch gut als Quelle für Maßnahmen nutzen. Und beginnen Sie endlich, Gesundheit zu steuern und tatsächlich zu managen. Und das geht mit Kennzahlen besser. Ansonsten haben die Gesundheitsmanager gar keine Lobby und da wird viel Geld verschwendet für Dinge, die keinen Effekt erzeugen. Und letzter Punkt, weniger ist oft mehr an Angeboten.
Liebe Frau Schulz, wir kommen immer wieder auf Ihre Kernthese zurück, dass psychische Belastungen der neue Rücken sind. Lassen Sie uns am Ende dieses spannenden Gesprächs doch nochmal zusammenfassen, was Sie den Verantwortlichen in den Unternehmen empfehlen würden. Sie haben uns schon viele Tipps gerade gegeben, aber nochmal die drei wichtigsten Punkte, die sofort angegangen werden müssen.
Ja, also in Richtung Vorstände sende ich die Botschaft, schauen Sie, wie die Risikobewertung der Lage innerhalb Ihres Unternehmens denn aussieht. Geben Sie das in Auftrag, welche Szenarien mit Blick auf Produktivität, Arbeitgeberattraktivität oder ihrer politischen Reputation drohen denn in den nächsten Jahren mit den Kenntnissen, über die wir heute gesprochen haben? Und entscheiden Sie sich in diesem Jahr noch für einen realistischen Maßnahmenansatz und stellen Sie ausreichend Mittel zur Verfügung? Das würde ich in Richtung Management senden. Und direkt an Führungskräfte, machen Sie es doch ganz einfach. Rufen Sie morgen mal Ihre Mitarbeitenden an oder vielleicht heute noch, fragen Sie es, wie es den Menschen geht, wie sie gerade durch die Krise kommen und wie sie unterstützen können. Und falls Sie selbst noch keine Ahnung haben, was in Ihrem Unternehmen eigentlich so an Angeboten möglich ist, recherchieren Sie doch mal, rufen Sie Ihre GesundheitsmanagerInnen an und fragen Sie mal nach, was es da alles so gibt.
Prima. Und zwar besser heute noch wie morgen. Das ist auch ein wunderbarer Tipp. Frau Schulz, ganz herzlichen Dank, dass Sie Zeit für uns hatten hier beim Podcast Diversität auf dem Weg. Diese psychische Gesundheit ist wirklich so ein wichtiges Thema und Sie haben uns so überzeugend auch berichtet, warum es eben noch wichtiger wird, immer, immer wichtiger in den nächsten Jahren. Das war sehr hilfreich. Ganz herzlichen Dank Ihnen. Ganz herzlichen Dank auch der Deutschen Bahn, die diesen Podcast fördert. Es ist mehr als klar geworden, dass die psychische Gesundheit eines der Kernthemen von guter Arbeit ist. Nicht erst seit Corona ist klar, dass wir nun definitiv im Übergang von der Industrie zur Digitalwirtschaft sind. Das bringt neue und andere Belastungen für die Mitarbeitenden mit sich. Wie vorausschauende Firmen hierauf reagieren können oder noch besser vorsorgend handeln können, das haben wir hier heute im Podcast mit Alexandra Schulz besprochen. Denn das ist unser Ziel im Demografienetzwerk der deutschen Wirtschaft DDN. Wir möchten Ihnen all das an die Hand geben, was Sie benötigen, um die bestmögliche Arbeitsatmosphäre in Ihrem Unternehmen zu schaffen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir würden uns freuen, wenn Sie beim nächsten Podcast Diversität auf dem Weg dabei sind.